Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu unserem 101. Fall.
Ja, 101 klingt richtig gut. Ich hoffe, dass ich dieses Alter irgendwann mal erreichen werde, wenn ich alt bin. Willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Zwischenkohle
Currywurst
und Mord.
und heute ist Betty wieder dran und ich, Charlie, gebe meinen Senf dazu.
Ja, da bin ich mal gespannt. Der folgende Fall ist nichts für schwache Nerven. War dein letzter auch nicht, aber diesmal auch wieder, vielleicht eine Triggerwarnung vorab. Er bewegte im Jahr 2015 ziemlich die Gemüter, nicht nur bei uns hier im Pott, sondern in ganz Deutschland schockierte dieser Fall die Öffentlichkeit. Und so nahmen sich nicht nur die regionalen Zeitschriften, sondern auch die überregionalen Medien dieses entsetzlichen Falles an. Dabei spielt die Handlung mitten im Ruhrpott, ne, die bevölkerungsreichste Landschaft Europas, mitten in Essen, also in einer Großstadt. Und dennoch konnte weder die Tat selbst noch die Verbrechen im Vorfeld bemerkt oder verhindert werden. Zu viele hielten nicht dicht, schauten weg, hinterfragten nichts. Und vielleicht hielt die Essener Familie auch zu lange den schönen Schein nach außen aufrecht. In diesem Fall haben erst recht hier im familiären Umfeld Familienmitglieder verbissen, geschwiegen angesichts der Verbrechen in den eigenen vier Wänden. Dabei fängt die Geschichte eigentlich ganz gut an. Eine ganz normale Familie zieht aus Sachsen nach Essen. Vater, Mutter, zwei Söhne und die Stieftochter Madeleine. Wie im Märchen. Die Ehefrau hat die Tochter aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe gebracht. Und nun will die Mutter mit ihrem neuen Mann, einem Österreicher, Günther O., endlich glücklich sein. Günther ist schlank, hat braunes, langes Haar, das er zu einem Zopf im Nacken zusammennimmt. Er trägt sehr legere Sachen, zumeistens Jeans und Sportshirts, also so mit Aufdruck von irgendwelchen Vereinen. Oder so ein schwarzes Sweatshirt. Die Familie hat bis 2009 in Sachsen gelebt. Wo jedoch genau, wird in keiner Quelle genannt, möglicherweise auf dem Land. Sie sind dann nach Essen übersiedelt und in der Nähe, ich meine, es ist Essen-Borbeck, bin mir jetzt nicht 100% sicher. Und sie schaffen es aber, dass sie in Essen-Dellwig in einer Laubenkolonie einen Schrebergarten bekommen, in dem die Familie sich nicht nur von ihrer Freizeit erholt, sondern was auch ein schöner Spielplatz wäre, theoretisch für Kinder, und in der aber auch Obst und Gemüse ein bisschen gedeiht. Doch das Glück der Familie ist eigentlich schon ziemlich früh, getrübt worden, denn Günther O. hat sich schon zu Beginn der Ehe als ein herrschsüchtiger und gefühlskalter Tyrann erwiesen. Außerdem hat er ganz legal Waffen, mit denen er die Familie in Angst und Schrecken versetzt. Die Madeleine, die Anfang der 90er geboren ist, besucht eine Förderschule, weil es ihr schwerfällt, mitunter sich auszudrücken und sie zum Denken und Lernen etwas mehr Zeit braucht. Außerdem zeigt sie auch manchmal ein etwas überbordendes Verhalten. Sie gilt in der Schule als sehr lustig und über sie wird gesagt von den Schulfreunden, das ist eine, die gerne Späße macht. Aber trotz der Späße, sagt er auch, hat die Madeleine nie glücklich gewirkt und hat auch von zu Hause eigentlich nicht viel erzählt. Und wenn sie etwas erzählt, dann sind das Sachen, dass ihr Vater, ihr Stiefvater, sie als Dienstmagd benutzt und sie eigentlich nur anschreit. Über sonstige Vorfälle schweigt sie, vielleicht auch, weil sie sie nicht artikulieren kann. Jetzt mache ich einen Cut. In das Jahr 2014, in Februar 2014. Vielleicht ist es auch noch Ende Januar. Ist nicht so ganz klar, wann der erste Anruf kam. Die Madeleine, die sitzt also mit ihrem Kind, 2 Jahre alte Tochter.
Madeleine selber?
Ja, Madeleine selber hat im Alter von 23, sie ist jetzt 23 Jahre alt und sitzt dann mit ihrem zweijährigen Mädchen in einer winzigen Gelsenkirchener Wohnung. Beschafft wurde diese Wohnung, ihre erste eigene, vom Gelsenkirchener Frauenhaus. Dort hatte sie sich zuvor mit dem Kind an der Hand und nur mit ihren Kleidern am Leibe hingeflüchtet. Es war nicht ihr erstes Frauenhaus, denn seit August 2012 wird sie in verschiedenen Frauenhäusern vor Todesgefahr geschützt. Ja, jetzt müsste ich vielleicht mal ausholen für alle die nicht so genau wissen, was ein Frauenhaus ist. Es ist also eigentlich ein geschützter Rahmen, eine Einrichtung für Frauen und Kinder, die vor Misshandlungen schützen. Und zwar nur dann, wenn Misshandlung droht oder schwere körperliche oder seelische Misshandlung, wie zum Beispiel Missbrauch, Vergewaltigung, bereits erfolgt ist. Ein Frauenhaus ist kein Heim. Es gibt nur kurzzeitige Wohnplätze und dann wird versucht, sie eben weiter zu vermitteln. Ziel ist erstmal, die vor der Rache des Mannes zu schützen. Ne? Es geht also gar nicht mal um Wohnen, sondern es geht wirklich um, wie schützen wir deren Leben. Und der Hintergrund ist halt, dass in den 60ern und 70ern und auch in den 50er Jahren die Gewalt gegen Frauen so groß war, dass es 1971 in London eine Erin Pisey, wie immer das ausgesprochen wird, das erste Frauenhaus gegründet hat. Man darf natürlich nicht vergessen, dass die Frauen der 60er und 70er keine vollwertigen Menschen waren in dem Sinne, von heutigem Rechtsauffassung, sondern die standen unter der Vormundschaft ihres Vaters und gingen in der Ehe in die Vormundschaft ihres Mannes über. Und das bedeutet, dass sie ohne Zustimmung ihres Mannes keinen Arbeitsvertrag abschließen konnten, keinen Wohnungsmieten konnten, die Arbeit sich nicht aussuchen durften, kein Recht über die Kinder haben, kein Recht über ihren Körper haben, und selbstverständlich auch, dass sie für alle sexuellen Dienstleistungen zur Verfügung zu stehen haben. Natürlich haben das normale Männer nicht in Anspruch genommen. Der normale Mann hat seine Frau immer anständig behandelt. Aber wenn jemand diese Situation ausnutzen wollte, konnte er das völlig legal tun. Ja? Vergewaltigung in der Ehe ist kein strafbares Delikt. Und das bedeutete, dass Frauen das auch erdulden mussten in großem Ausmaß, ohne dass sie hätten weglaufen können. Wenn er ihr Vermögen hat, sie nicht arbeiten kann, sie keine Wohnung mieten kann, sie die Kinder nicht mitnehmen kann, da kann sie sich eigentlich nur einen Strick nehmen. Was anderes bleibt im Grunde nicht mehr übrig. Kleiner freundlicher Reminder in Richtung nächste Wahlen, wo wir uns ja gerade zielgerichtet in diese Richtung zurückbewegen. Kann ich mir jetzt an dieser Stelle mal gerade nicht verkneifen. Na gut, also jedenfalls keine Straftat. Und sie ist also dahin geflüchtet und hat dann da von einem Frauenhaus zum nächsten erstmal gelebt. Man muss auch bedenken, sie ist Förderschülerin, ist also in besonderem Maße, braucht sie also Hilfe.
Ich würde jetzt an dieser Stelle einmal ausholen und dann auch nochmal erklären, was ein Förderbedarf ist. Das ist vielleicht nicht dem einen oder anderen Hörer klar. Also ein Förderbedarf besteht, wenn ein Kind in einem Bereich Förderung benötigt und die über ein halbes Jahr hinausgeht bzw. besteht. Alles, was länger als ein halbes Jahr dauert, ist ein Förderbereich bzw. ein Förderschwerpunkt. Die Klassiker, bei denen wir uns jetzt bewegen, sind halt die Förderschwerpunkte Lernen, wo ein IQ vermindert ist und unter 85 liegt und zwischen, sag ich mal, 85 und 70. Das ist so der Bereich, wo die Schüler als Förderschwerpunkt Lernbehinderung gelten. Hinzu kommt wahrscheinlich ganz oft, und das geht mit einher, der Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung, wo dann die Schüler und Schülerinnen Auffälligkeiten zeigen in ihrem sozialen Handeln.
Weil mitunter aber normal im IQ hier, ne?
Ja, okay. Das war jetzt die Frage. Das war jetzt so, kann, muss nicht. Mhm. Den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, aber den brauchen wir jetzt nicht weiter erläutern. Und dann haben die Eltern Anrecht darauf, ihr Kind auf eine passende Förderschule zu schicken.
Genau. Und sie ist auf dieser Schule auch sehr glücklich gewesen in Sachsen und hatte auch sehr viele Freunde, zu denen sie den Kontakt noch immer gehalten hat. Also es zeigt sich, dass die Schulwahl für sie wohl sehr richtig war und dass sie da sehr glücklich gewesen ist. Also sie weiß auch, dass sie sich in Todesgefahr befindet, weil ihr Partner sie sucht. Madeleine hat in der Vergangenheit alle Kontakte zu Freunden und Familienmitgliedern abgebrochen. Übrigens nicht freiwillig, denn ihr Partner und zugleich der Vater ihres Kindes hat angekündigt, sie zu töten. Aber das ist noch nicht alles. Möglicherweise vergriff er sich auch an der gemeinsamen Tochter. Oder aber Madeleine hatte Grund zu der Annahme, das könne geschehen. Der Vater des Kindes und Partner ist niemand anders als ihr Stiefvater.
Ihr Stiefvater.
Ja, ihr Stiefvater. Also als sie 6 Monate alt war, hat ihre Mutter Birgit diesen Mann kennengelernt, hat mit ihm kurz darauf, 9 Monate später, schon das erste Kind gekriegt und dann sind sie eben sofort zusammengezogen. Und dieser hatte relativ rasch, ja, man weiß es nicht so genau, vieles bleibt im Dunkeln und Unklaren, da werde ich nachher noch was zu sagen, aber jedenfalls ist sie jetzt vor ihm auf der Flucht. Und der Grund ist vermutlich, dass er auch an die Zweijährige dran ging. Das ist vermutlich dann der entscheidende Grund. Sie ist zu Hause abgehauen und in den Frauenhäusern halt von hier nach da immer kurz aufbewahrt worden. Und niemand, wirklich niemand, darf ihren Aufenthaltsort kennen. Madeleine weiß selber, dass sie gesucht wird und dass der Rache und der Tod unmittelbar vor der Tür stehen können. Sie hat sogar alle Kontakte in den sozialen Medien aufgeben müssen, damit ihr Vater ihre Spur nicht findet. Auch ihre Familie darf nicht wissen, wo sie lebt. Und so lebt sie mit dem Kind in Angst und Schrecken. Madeleine selber hat mal an einen Freund geschrieben, als sie so 12, 13 war, dass der Stiefvater, ich zitiere jetzt wörtlich, gierig wurde, als meine Brüste zu sprießen begannen.
Ja.
Ob sie vorher schon missbraucht worden ist, weiß man nicht. Keine Ahnung, jedenfalls direkt danach mit 13 oder 14 musste sie also in der Familie mit ihm ins Bett gehen. Und das wusste auch die gesamte Familie, das war also auch nichts, was sich heimlich vollzog. Es wussten alle, dass sie sozusagen wie die zweite Frau mit ihm schläft. Sie selber sagt, dass es wohl keine Vergewaltigung war, sondern ihr hätte ihr dafür ein Handy gegeben. Das ist natürlich das, was klassisch unter Missbrauch fällt, ne? Missbrauch ist keine Vergewaltigung. Missbrauch ist eben, wenn jemand sagt zu einem Kind, ich geb dir Geld, ich geb dir ein Bonbon, dafür musst du das und das machen. Weil ein Kind, und vor allem, wenn die mit 6 Monaten bereits ihm ausgesetzt war, weiß im Grunde gar nicht, dass das, was der macht, nicht in Ordnung ist.
Wie ihr eigener Vater. Also wenn man so klein ist, das ist ja wie der Vater.
Ja, das ist der Vater. Sie betrachtet ihn ja auch als Vater, natürlich. Und wenn er dann sagt, alle Mädchen machen das mit ihrem Papa oder das sind ja die klassischen Tätersprüche, dann wehren sich die Kinder nicht. Die erdulden das dann, weil sie denken, es muss so sein. Also die haben nicht dieses Gefühl, das darf nicht sein. Und wenn sie in ihrer Entwicklung ohnehin noch ein bisschen zurück ist, dann ist sie vielleicht so im Zustand, also wenn die mit 13 missbraucht wurde, dann ist sie vielleicht im Zustand von einer 9-Jährigen emotional. Also, ne, Förderschüler, weißt du nicht, was da genau hintersteckt. Und ja, jetzt sitzt sie jedenfalls da in ihrer Wohnung und bekommt plötzlich eben Ende Januar, Anfang Februar einen Anruf. Die Nummer kennt sie, es ist ihr Halbbruder Daniel. Madeleine weiß nicht, wo er ihre Nummer her hat. Anfangs ignoriert sie den Anruf und denkt, dass irgendwer nicht dicht gehalten hat und ihm ihre neue Nummer rausgegeben hat. Und mit dieser Vermutung liegt sie nicht falsch. Du ahnst nicht, von wem sie die Nummer hat.
Die Mutter?
Nein, keiner aus der Familie hat ihre Nummer. Niemand. Da, wo man es am allerwenigsten erwarten würde. Von ihrer Anwältin.
Warum?
Die Anwältin hat die Nummer der Gegenseite durchgegeben. Obwohl ihr bekannt ist, dass sie in Todesgefahr schwebt. Möglicherweise gibt es irgendeine rechtliche Grundlage dafür, die ich nicht kenne, denn ich bin kein Anwalt. Ja, das wird die Anwältin wohl selber wissen. Vielleicht war es auch nur eine aus ihrem Büro, die nichts ahnend die Nummer der Gegenseite rausgegeben hat. Das ist nicht so ganz klar. Jedenfalls, Madeleines Anwältin hat die Nummer rausgegeben. Und zwar direkt an Daniel, ihren Bruder. In den sozialen Medien ist die Madeleine nämlich nach einem halben Jahr auch wieder aktiv geworden oder nach einem Jahr. Da war sie vorher und dann hat sie aber nichts Persönliches gepostet. Man hat ihr im Frauenhaus immer erklärt, nichts, was es dem Jäger möglich macht, sie zu finden. Ja. Und dennoch hat der Daniel ihre Nummer. Die Madeleine ist verstört darüber. Und wenn sie erst wüsste, dass es ihre eigene Anwältin gewesen ist, dann wäre sie mit Sicherheit entsetzt. Madeleine ist zwar beunruhigt, aber sie denkt sich, dass der Besitz ihrer neuen Nummer nicht dasselbe ist wie die Kenntnis ihrer Wohnadresse. Und es ist ja ein Handy. Und deshalb geht sie schließlich dran. Tatsächlich ist es Daniel. Er möchte sich nur mit ihr unterhalten, sagt er. Er möchte wissen, ob es ihr gut geht. Und natürlich weiß, wie gesagt, die ganze Familie davon, dass Günther, ihr Vater, mit seiner Mutter und seiner Tochter zusammenlebt und Kinder zeugt Und Madeleine erinnert sich bei der Gelegenheit nochmal daran, dass er ihr die Pille weggenommen und ausdrücklich verboten hat, sie einzunehmen und dann ungeschützten Verkehr mit ihr hat, in Kauf nehmend, dass sie dann regelmäßig Kinder bekommt. Ja, ihr könnt jetzt Charlies Gesicht nicht sehen, die sieht etwas mitgenommen aus, ne? Also, Daniels erster Anruf kommt dann, sie reden über dies und das. Daniel verrät nicht, wie er an die Nummer gekommen ist. Und er schafft es, dass sie ihm ein bisschen vertraut. Und so kommt es dann noch zu einem weiteren Anruf, noch zu einem oder zweien. Und die Madeleine telefoniert auch noch regelmäßig mit ihren alten Schulfreunden aus Sachsen, wo sie besonders zu einem ein ganz enges Vertrauensverhältnis hat. Und nun kommen wir zum 11. Februar 2014. Es ist ein Dienstag, ein früher Morgen. Dieser Schulfreund aus Sachsen, der regelmäßig bei ihr anruft, ruft auch an diesem Tag mehrfach bei ihr an, über den ganzen Tag verteilt und wundert sich, als sie nicht ans Telefon geht und auch nicht zurückruft. Und er ist beunruhigt, denn ihm ist ihre gefährliche Lage nur zu gut bekannt. Doch seine Befürchtungen sind nicht zu Unrecht. Denn in Gelsenkirchen hat Daniel mit seiner Schwester am Gelsenkirchener Hauptbahnhof ein Treffen ausgemacht. Und zwar morgens früh. Also möglicherweise könnte ich ihr dabei über den Weg gelaufen sein. Ja, es ist, ja, natürlich.
In welchem Mordfall spielst du eigentlich nicht mit?
Ja, okay. Also, sie hat mit ihm eben gesagt, er sagt zu ihr, er wolle ihr Geld geben, er wolle ihr Geld schenken. Und zwar viel Geld, damit sie mit ihrem zweijährigen Kind besser über die Runden kommt. Er mache sich Sorgen. Und Madeleine vertraut ihm, weil sie lebt von Hartz IV. Möglicherweise ist das zwar bewilligt, aber auch noch nicht ausgezahlt. Möglicherweise hat Madeleine auch Probleme mit den Anträgen. Sie ist in so großer Not, finanzieller Art auch, dass sie kommt. Die Not besteht auch deshalb, weil sie ihren Vater, ihren Stiefvater ja 2012 angezeigt hat und gleichzeitig auf Unterhalt für das gemeinsame Kind klagt. Die Unterhaltszahlung wird von Günther W. nachdrücklich verweigert. Und daher ist sie wirklich in großen finanziellen Schwierigkeiten. Sie lässt ihre Tochter an dem Tag bei Freunden und zieht los in Richtung Gelsenkirchen Hauptbahnhof und denkt, was ich auch denken würde, an so einem belebten Platz kann mir nichts passieren. Am Hauptbahnhof steht auch Daniel und scheint sehr erfreut, seine Schwester wieder zu sein. Er wirkt super freundlich und nett. Sie unterhalten sich auch. Ja, aber das Geld habe er in der Wohnung vergessen. Aber sie könnten mal eben mit seinem Auto hinfahren und dort würde sie es dann bekommen.
Nein.
Charlie schüttelt schon den Kopf, ne?
Nein, tu das nicht, Mädchen. Oh.
Das ist der eigene Bruder, er war nett.
Wie alt oder wie weit sind die auseinander, weiß man das?
Ja, ein Jahr, 9 Monate.
Ja.
Nee, Moment, ein Jahr oder so. Also er ist ein Jahr jünger, also sie ist 23 und er ist 22.
Also haben die denn auch miteinander geschlafen oder irgendwie?
Nein,
so?
Nein, nur der Vater, sie ist das alleinige Eigentum von Papa.
Ach so.
So, also sie lässt sich dann dazu bereit klopfen und steigt in das Auto ein, auf dem Parkplatz des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs. Und da löst sich dann plötzlich eine Gestalt aus der Deckung eines größeren Autos. Es ist kein Unbekannter, sondern ihr Stiefvater Günther. Noch bevor Madeleine aus dem Auto springen kann, ist Günther im Wagen. Und sie fahren los. Und zwar zum Schrebergarten in Essen-Dellwig. Und Madeleine muss spätestens ab hier gewusst haben, was ihr bevorsteht. Es ist noch sehr früh an diesem Morgen. Es ist niemand in dieser Laubenkolonie. Ob sie bereits zu dem Zeitpunkt, als sie ankommen, das Küchentuch als Knebel im Mund hat, damit sie nicht schreien kann, ist nicht bekannt. Ob sie vielleicht hinübergeführt wurde und noch geschrien hat, auch nicht bekannt. Keiner hat etwas gehört. Das Knebel ist ein Küchentuch, das wirklich komplett in ihren Mund gestopft worden ist. Und das ist schon so groß, dass sie an dem Knebel alleine hätte ersticken können. Schreien kann sie jetzt nicht mehr und es hätte ja auch nichts genutzt, denn was da vor ihr steht, ist eine Art Hinrichtungskommando. Ja, sie schubsen sie in das Innere des Gartenhauses. Vor dem Gartenhaus stehen mehrere frische Säcke mit Beton zum Auffüllen und Anrühren. Und daneben verschiedene Pflanzen, die auf das Einpflanzen warten. Zuckerhut, glaube ich. Sobald sie drinnen sind, tritt und schlägt Günther auf Madeleine ein und zwar immer wieder auf den Schädel. Madeleine kämpft um ihr Leben. Sie tritt und schlägt und wehrt sich mit aller Kraft. Doch gegen die beiden Männer hat sie keine Chance. Sie kratzt und beißt und schreit, so gut es geht. Es ist egal, sie schafft es nicht. Sie wird von beiden überwältigt und an Händen und Füßen gefesselt. Wenn nicht schon vorher das Küchentuch im Mund gesteckt hat, so kommt spätestens hier das Küchentuch als Knebel in den Mund. Günther brüllt, dass er es nicht zulässt, dass sie ihn verlässt und schon gar nicht, dass sie ihn wegen dem jahrelangen Missbrauch anzeigt. Denn bisher hat sie eben nur eine Vergewaltigung zur Anzeige gebracht, nicht den jahrelangen Missbrauch. Das kommt auch nicht in Betracht, dass sie jetzt Unterhalt haben will von ihm. Er misshandelt sie immer weiter und hat deutlich das Ziel, sie totzuschlagen. Und er sagt auch, dass er Rache will. Dann zeigt ihr draußen die Grube, die er ausgehoben hat, und den Beton, in den er sie gleich mit verfüllen wird. Ja, also jedenfalls müssen sie dabei wahrscheinlich, weil alles nichts hilft und die Madeleine weint und schreit, nimmt Günther schließlich ein Kissen aus der Laube und presst es ihr aufs Gesicht. Und zwar so lange, bis sie erstickt ist. Das hatte er wahrscheinlich gar nicht vor. Wahrscheinlich hatte er vor, sie lebendig einzumauern. Aber sie ist tatsächlich an dem Kissen erstickt. Er hat sie so lange aufs Gesicht gepresst, zusammen mit dem Knebel, bis sie tot war. Danach hat er sie, so wie sie war, gefesselt mit dem Knebel und allem, in eine Folie eingewickelt und diese mit dem Telefonkabel aus dem Häuschen, wo es offenbar auch einen Festnetzanschluss gab, eingewickelt und hat sie dann in diese Grube geworfen, zusammen mit seinem Sohn, und hat sie dann mit Beton eingegossen und darüber dann Erde gelegt und darüber dann den Zuckerhut eingepflanzt. Was aus dem Kind wird, das ja möglicherweise auch hätte alleine in der Wohnung sein können, ja, hat die beiden nicht interessiert. Den Tod des Kindes haben die zwei Männer bewusst in Kauf genommen. Danach leben sie ihr Leben erstmal ganz normal wie bisher. Aber es fällt natürlich auf, dass sie nicht mehr auftaucht. Also es ist nicht nur der Freund, also der Schulfreund, dem das auffällt, sondern es sind auch andere.
Was ist jetzt mit dem Kind passiert? Ist das tot?
Nein, das ist nicht tot. Das war wohl eben bei Freunden. Aber ich meine, das wussten die nicht. Wenn die alleine in der Wohnung gewesen wäre, wäre das Kind alleine in der Wohnung geblieben und vielleicht dort gestorben, ja. Aber das Kind ist also bei Freunden und die wundern sich eben, dass sie das Kind nicht abholen kommt. Und da gehen sie schon davon aus, dass irgendwas nicht stimmt. Also kommen sie ziemlich schnell auf ihn und stellen dann fest, dass er, sie müssen ihm das ja erstmal beweisen, dass er monatelang die sozialen Medien durchforstet hat und jeden Tag in den sozialen Medien herumgehangen hat, um alle Sachen, wo sie war, herauszufinden. Er hat auch dazu ein extra Chat-Profil angelegt, mit dem falschen Namen, um sie zu finden. Hat aber alles nichts genutzt. Der entscheidende Tipp kam eben tatsächlich von der Anwältin, ihrer eigenen Anwältin, die diesen Telefonkontakt möglich gemacht hat. Vielleicht war sie dazu juristisch verpflichtet, das weiß ich nicht, aber das war der entscheidende Punkt und dass sie dann, die Madeleine, darauf eingegangen ist und dass sie tatsächlich dann sich bereit erklärt hat, sich in Essen zu treffen. In Gelsenkirchen zu treffen, Entschuldigung. Und ja, dann hat die Polizei relativ schnell eben gefunden, dass er sie im Internet gezielt gesucht hat. Und vor allem hat sie dann, und das ist das Entscheidende, die Handys der beiden Haupttäter, der beiden Täter sich geschnappt. Und dort ist im SMS-Chat-Verlauf klar zu erkennen, dass der Mord von langer Hand geplant und vorbereitet war. Also sobald sie weg war, kam im Prinzip der Mordplan, ja. Und die hat nicht umsonst in den Frauenhäusern gesteckt. Die wusste ganz genau, was ihr blüht und dass der sie umbringt und dass der Angst hat, dass sie über den Missbrauch in den Jahren davor und möglicherweise auch an der Zweijährigen auch noch angeklagt werden könnte, ja. Das ist also auch ein Merkmal, dass er eben versucht, durch den Mord an ihr nicht nur Rache zu nehmen, sondern auch, um schlimmere Taten und mehr Taten zu vertuschen. Also möglicherweise war die ja schon als Kind irgendwie fällig. Man weiß es nicht. Sie konnte sich selbst dazu nicht äußern. Der Rest der Familie schweigt sich durch. Der Angeklagte schweigt. Der angeklagte Mittäter Daniel schweigt natürlich auch im Verfahren. Es kommt bei so einem Prozess, wie es oft ist. Er stellt sich als das Opfer dar, der Günther. Er sitzt da und schluchzt und weint und verbirgt den Kopf in den Händen und nein und schluchzt. Ach nein, das habe er alles gar nicht gewollt. Doch die SMS-Chats sprechen eine deutliche Sprache, ja. Dass das eine von langer Hand vorbereitete Kampagne ist. Unter anderem sind Sätze gefallen, ich werde auf ihrem Grab tanzen, jetzt haben wir sie, jetzt ist sie fällig. Also wo schon Monate vorher klar war, dass er sie töten wird. Ja, das ist also auch ein Vorsatz. Und die Staatsanwältin wird hinterher sagen, sie haben Jagd auf sie gemacht. Richtig Jagd. Und deshalb mussten auch die Frauenhäuser die immer wieder woanders hinschieben, sozusagen. Absolut lebensgefährliche Situation für sie. Trotzdem lassen sich Staatsanwälte und Gericht nicht von dem Schluchzen des Angeklagten rühren, weil dann kommen noch die Fotos ins Spiel. Und die zeigen die Fotos der Gerichtsmedizin, wie sie das Mädchen zugerichtet haben. Dieses unglaubliche Ausmaß an Misshandlungen, also richtig schwerste Verletzungen, wo sie also versucht haben, sie totzuschlagen. Und das muss auch sehr lange gedauert haben, bevor sie dann endlich gemerkt haben, die stirbt vom Totschlagen nicht. Wir müssen jetzt was Massiveres nehmen und ich ersticke sie. Er selber sagt, nein, nein, das wäre ein Flaschenwurf gewesen. Er hätte doch nur mit einer Flasche nach ihr geworfen und davon wäre sie tot umgefallen.
Natürlich.
Ja, ne? Sehr merkwürdig. Und davon sagt dann der Staatsanwalt, ja, und wie kommt es, dass die an Händen und Füßen gefesselt ist? Und wie kommt es, dass sie einen Knebel im Mund hat? Ein ganzes Küchentuch? Ja, das wüsste er auch nicht. Er hätte einen Aussetzer gehabt. Und dann schweigt er.
Ja.
Der Klassiker, ne? Ich hatte einen Aussetzer, ne? Oh, ich habe nur eine Flasche nach ihr geworfen. Komisch, Hände und Füße gefesselt. Egal, naja. Jedenfalls ist er tatsächlich verurteilt worden und zwar zu lebenslänglich. Es wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Der Daniel wurde zu 7 Jahren verurteilt. Auch er schwieg bis zuletzt. Die Mutter hat man nicht mit angezeigt, was man ja eigentlich auch hätte machen können, weil sie ja auch eine Mitwisserschaft hatte. Es stellte sich aber beim Verfahren dann doch heraus, dass die ganze Familie auch aus Angst vor den Waffen über Jahre terrorisiert worden ist nach der Methode, wenn ihr ein Wort verlauten lasst, schieße ich euch ab. Ja? Also der Besitz der Waffen, legal übrigens, ist so ein Hauptargument, dass der die Familie so tyrannisieren konnte. Und das war auch der Grund, warum die alle so lange dicht hielten. Die hatten schlicht Angst um ihr Leben. Also Nachbarn haben angeblich nichts mitbekommen, Lehrer nicht, Schule nicht und so weiter. Also außer dem Schulfreund wusste es wohl keiner. Ja, das war die Sache in Essen. Also es ist eigentlich auch wieder, ja, dass man da eigentlich kaum was machen kann, ne? Oder hätte machen können. Aber der fatale Sache ist halt die Sache mit der Anwältin, dass sie die Nummer ihres eigenen Mandanten ausgibt.
Ja, ne? Furchtbar.
Aber es ändert natürlich nichts daran, dass er natürlich trotzdem ein Täter ist, der nur einfach eine Chance gesucht hat. Und wäre es die nicht gewesen, hätte eine andere ergriffen. Ne? Man weiß auch nicht, wie eine Frau sich in dem Fall verhalten soll. Wenn schon das Frauenhaus nicht mehr schützen kann, dann weiß man eigentlich nicht mehr, was man machen soll.
Ja, also sie war ja dann quasi aus dem Frauenhaus raus. Dass die Anwältin da die Nummer rausgibt oder das Büro zumindest, das geht gar nicht. Also weiß ich nicht, was man sich dabei gedacht hat.
Also zumindest beziehe ich mich hier auf eine Quelle, ne? Also der ja. Welt, glaube ich. Nicht, dass ich hinterher wieder rausstelle, dass das dann nicht stimmen könnte oder so, aber das ist die Quelle, die ich jetzt hier dazu benutzt habe. Kann man nur sagen, man kann sich in einem solchen Fall echt nur irgendwo hinflüchten, wo man weit, weit weg ist.
Ja, ihr Lieben, ihr könnt ja mal eure Meinung zu dem Fall äußern. Und ja,
das fände ich gut. Vor allem hat vielleicht auch irgendjemand eine Idee, was Frauen in so einer Notlage machen können. Ja, also das Frauenhaus ist die eine Adresse. Vielleicht gibt's ja noch Sachen, wo Frauen sich sonst hinflüchten.
Ja, dann passt auf euch auf und
lasst euch nicht klauen.
Genau.
Steigt nicht zu fremden schwierigen Männern ins Auto.
Das auch.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.